herzlich willkommen zurück zu Adeptus Geilmann und Happy Birthday to you. Happy Birthday to. Ich mach nicht weiter.
Dankeschön, vielen Dank.
Danke. Das war, es ist noch awkwarder, wenn man zu zweit im Raum ist.
Ich muss immer nur Nase putzen. Vielleicht muss es nochmal machen. Oder du schneidest es weg. Ich muss Nase putzen.
Nee, wir können uns da kurz einmal drauf konzentrieren, einfach.
Auf Nase putzen?
Ja.
Da hängt mir die Hälfte aus der Nase.
Ja, was geht? Freunde, Wir sind wieder da. Wir sind wieder da im normalen Podcast am Montag.
Du moderierst einfach weiter, ne?
Warhammer Open letztes Wochenende. Was ist das Ding? Soll ich aufhören, oder?
Nö, okay. Mach einfach weiter. Die Nase ist in den Brunnen gefallen. So.
So. Ich würde sagen, bevor wir ins Warhammer Open reingehen, also wir können ja mal kurz so einen kleinen Überblick machen, worüber wir heute reden. Also ich erzähle mal so ein bisschen vom Warhammer Open in Maastricht. Mhm. Hast du auch irgendwas mitgebracht, themenmäßig?
Nee, eine voll verrotzte Nase.
Okay, also
nee,
gar nicht im Endeffekt reden wir eigentlich dann wahrscheinlich heute viel über Maastricht. Es ist jetzt Donnerstag, also wir nehmen jetzt dann 4 Tage auf, nachdem ich zurück bin. Es ist weird, das fühlt sich an, als wäre es schon 3 Jahre her, als hätte ich schon 10-mal drüber gesprochen, weil ich so viel schon irgendwie so, im Painter-Podcast habe ich drüber erzählt, ich habe so im privaten Umfeld viel darüber erzählt. Gibt's was?
Ich wollte einfach nur nochmal mein Äußeres checken, dass mir nichts im Gesicht hängt. Mehr wollte ich gar nicht.
Der perfekte Zeitpunkt.
Ich wollte es unauffällig machen, sodass du es gar nicht merkst. So langsam so mein Handy heben, dich reden lassen, wieder mein Handy senken. Es war alles geplant hier in meinem Kopf.
Okay.
Aber es hat nicht funktioniert. Du hast mich sofort ertappt. Sofort in dem Moment. Okay, Verzeihung.
Nee, so. Genau. Und da werden wir ein bisschen drüber quatschen heute. Aber bevor es da reingeht, einmal kurz der Hinweis mit dem Code Geilmann. Kriegt ihr 3% Rabatt auf eure Warhammer-Bestellung bei Games Island und 10% Rabatt auf eure Bestellung beim Tabletop An- und Verkauf. Da gibt es ganz viele coole, gebrauchte Modelle, teilweise noch verpackt, teilweise im Gussrahmen, teilweise bemalt, grundiert, gebastelt, was ihr wollt. Checkt das mal aus, da könnt ihr fett reinsparen. Und wo du auch reinsparen kannst, Salim, ist bei diesem Paket, was uns ein netter Zuschauer geschickt hat.
Okay. Das hatte ich auch halt vergessen, du hast mir
reinhältst.
Okay.
Bockwurst 56 hat dir nämlich ein kleines Geschenk geschickt.
Okay, du hast mir davon erzählt, dass du eine Überraschung für mich hast, dass uns was zugeschickt wurde.
Unser Lieb weiß auch wirklich noch nicht, was drin ist.
Ich habe das
Top Secret gemacht. Ich mache mir in der Zeit mal meinen
Ich mache jetzt hier mal die Adresse weg.
Mein Blood Angels Spaßgetränk.
Soll ich kurz raten, was drin sein könnte?
Ja, rate mal, ja. Das wäre super lame, wenn du es jetzt sofort errätst. Also
ich dachte,
für die Überraschung.
Ich hatte kurz gedacht, hat man uns wieder so Boarding Action, aber dann dachte ich mir, neben Boarding Action haben wir wirklich komplett, da können wir reingehen.
Übrigens, da wurde nach gefragt, wir versuchen da vorher schon mal was zu machen mit, also auch bevor es richtig mit Battle Reports losgeht, versuchen wir so nach, wenn die ganze 11. Editions Release Stress rum ist, versuchen wir schon mal was mit der Boarding Actions Platte zu machen, dass wir da schon mal irgendwie cool was zeigen, weil ein super netter Zuschauer hat uns ja den Rest für die Platte geschickt und Salim hat das auch alles schon bemalt.
Ich habe auch weiter überlegt und dachte mir, hat jemand einen Defiler übrig gehabt? Weil der ist ja gerade schwer bestellbar. Nee, aber
der ist zu klein.
Das wäre zu klein.
Ja.
Dann hatte ich einen Kommentar gelesen. Der war aber dann irgendwie nicht mehr auffindbar für mich. Das war aber nur nebenbei. Da hat jemand gemeint, weil ich über Health Reach geredet habe. Ob es Health Reach ist?
Nee, das ist nicht.
Das ist es nicht, okay. Nee. Gut, da muss ich...
Weil musst du nochmal anschreiben und dem die Adresse schicken.
Nee, der ist ja weg.
Ah, der ist weg.
Der Kommentar, ich habe den nicht mehr, weil ich wollte darauf antworten, so, fand das auch super lieb, dass er da geschrieben hatte. Das waren so die Dinge, die mir jetzt so einfielen. Ich habe über Defiler geredet, aber dafür ist das Paket zu klein. Und weil mir halt schon in meinem Umfeld mal angeboten wurde, hey, ich habe 4 rumstehen, möchtest du einen? Und ich habe gesagt, nee, ist kein Problem.
4 Defiler?
Ich glaube 4 oder so.
Wer hat denn 4 Defiler rumstehen in deinem Umfeld?
Der hat mir auch Bilder geschickt, der hat die jetzt als Nightlords bemalt. 2 4? Auf jeden Fall. Ja, es war einfach nur so... Ich hab das irgendwie, da gibt's ja gerade eine Situation mit den Defilern und er meinte so, willst du einen haben? Und ich war so, nee, es ist schon okay, ich kann mich gedulden und außerdem möchte ich nicht so ein Pile of Shame aufbauen. Ich habe jetzt meine Maelstrom, und er war so, wenn du willst, so, ich war halt in dem Laden und dann habe ich da bestellt. So hat er mir das erklärt. Deswegen, so, bin ich so durch, worüber habe ich geredet? Über Rhino? Passt da ein Rhino-Gussrahmen rein?
Ich da weiß könnte es ein nicht. Rhino reinpassen, ja.
Ich werde jetzt einfach es öffnen. Weil über Rhinos habe ich geredet. Und jemand hatte geschrieben, er hat doch einen Rhino, den er nicht mehr braucht.
Ja.
So.
Aber es war ein alter Rhino, glaube ich. Ah, nee, da doch, jemand hatte geschrieben, er hat einen Heresy Rhino gekauft für Space genau. Marines, ja.
Und das ist das Einzige, ja. was mir einfällt, weil mehr Guesses habe ich nicht, außer du hast so hinter meinem Rücken noch irgendwas schlawinert. Es ist Zeitung.
Es ist eine Bild-Zeitung zusammengepackt. Oh, es ist nochmal, ich hätte sogar auspacken können.
Wow,
ich wusste nicht, dass es drinnen nochmal eingepackt ist.
Wow, okay,
geil,
sogar mit Geschenkpapier. Sogar mit Geschenkpapier. Nee, die Adresse habe ich schon abgemacht.
Ah, ja.
So.
Ist es nochmal verpackt?
Nee.
So.
Oh Mann, das war der Kommentar.
Sieht man's schon? Ach ja, da. Ja.
Ist das genial?
Ne, ich habe nur gelogen gerade, weil ich fand's lame, ja. dass du es so schnell erraten hast.
Und dann ich lock dich nochmal auf eine
falsche Fährte.
Hallo Salim und Ruben, ich möchte mich bei euch für euren teuer Arbeit bedanken und wünsche euch viel Spaß mit dem Buch Der Imperator beschützt. PS, müde Väter müssen zusammenhalten. Das ist wirklich genial. Hammer. Man muss dazu sagen, das gibt's halt so nicht mehr. Und ich habe mir immer gedacht, boah, ich würde es auch gerne auf Deutsch lesen. Und jetzt ist das hier. Also ich freue mich insofern, weil ich hatte gestern Geburtstag, das kann man sagen. Und ich habe ja immer gesagt,
habe ich auch tatsächlich gesungen am Anfang. Also
ich habe ja nee, ich habe wirklich.
Nur random habe ich.
Ich habe gestern Geburtstag gehabt. Es gab keinen Warhammer. Ich habe mir dann über unseren Partner Games Island Warhammer bestellt. So für ein so Geburtstagsgeschenk an mich selber. Und das hier, das fühlt sich an wie ein Warhammer-Geburtstagsgeschenk für mich, weil ich meine, deswegen haben wir den Kanal, ich bin ja Lore-Fan und ich liebe Bücher lesen. Und wir haben jetzt schon, also morgen wird gutes Wetter, morgen ist Feiertag und wir haben halt schon die Hängematte im Garten stehen. Und ich glaube, da werde ich mich reinknallen in die Hängematte und werde das Buch lesen.
Ich habe tatsächlich auch genial, noch was, aber das gibt's nächsten
vielen,
Podcast.
Vielen Dank, ja.
Wir machen nächsten Podcast direkt nochmal ein Unboxing.
Ja.
Weil das habe ich zu Hause vergessen.
Das ist der Hammer. Das ist der absolute Hammer.
Aber es ist falsch angekommen, weil es steht für Katie. Das ist eigentlich für Salim, müsste ja eigentlich hier stehen.
Hä? Oh, was?
Doch.
Ah, ja, weil du ja gesagt hast.
Achso, ist nur eine Wissung.
So ein kleiner Gag. Ich glaube, was das aber auch heißt für mich, ich werde es lesen. Du kannst es ja auch lesen und wir machen eine Folge drüber, oder?
Ja.
Müssen wir eigentlich, weil für alle, die es nicht wissen, spielt halt auch also es geht um Black Templar, es geht um Armageddon, wir bewegen uns ja jetzt wieder auf Armageddon zu. Und das ist ich genial. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich riesig. Danke. Dankeschön.
Ja, geil,
cool, dann, ja mega.
Ich würde sagen, dann ist das so die erste inoffizielle Captain-Buch-Besprechung.
Ja.
quasi.
Ne, da werde ich auf jeden Fall, ich freue mich jetzt einfach auf morgen. Ich werde es dann einfach lesen, ich freue mich total. Cool. So.
Sollen wir mal in Maastricht reingehen?
Ja, gerne.
Ich muss echt überlegen, ich podcaste am Montag nochmal mit dem Fred von Breaking Heads darüber, dass ich jetzt nicht alles Pulver verschossen habe. Ich würde vielleicht sagen, heute, wir können ja so ein bisschen ums Drumherum sprechen. Ein bisschen auch wieder eher so anekdotisch. Dann spreche ich mit Fred nochmal über das Event. Dann spreche ich mit Fred auch nochmal so über das Kompetitive. Dann machen wir zwei Folgen. Eine wird dann hier bei Adeptus Skyman kommen und die andere gibt's dann bei Fred bei den Breaking Heads. Mit so unterschiedlichem Fokus jeweils. Das kommt dann irgendwann im Laufe nächster Woche. Dann fange ich vielleicht mal mit dem Drumherum an, weil letzte Woche zu dieser Zeit war ich schon in Maastricht, ist schon Donnerstag, ne? Gestern, letzte Woche zu dieser Zeit, also vor 8 Tagen, war ich völlig am Arsch, weil ich habe von Dienstag auf Mittwoch 26 Stunden am Stück gemalt.
Das ist schon heftig.
Und wir waren ja noch, wann warst du da? Montag warst du da, ne?
Ja, ich glaube.
Wo ich den Rhino bemalt
habe. Ja, es muss Montag gewesen sein. Nee,
es war doch der Dienstag, glaube ich, ne?
Weil wir da war ich schon auf Produktion.
Ah ja.
Ja, also es muss Montag sein.
Ja, doch, aber ja. Es tut auch nicht so viel zur Sache.
Oder war es Dienstag? Nee, es war Dienstag.
Es war Dienstag, doch, ja.
Ja, ne? Natürlich, ja.
Und da saß ich noch, hab den Rhino quasi so fertig gemacht. Und da konntet ihr quasi live im Podcast den Start von dieser Session sehen oder beziehungsweise so ein bisschen aus der Mitte gegriffen. Mhm. Weil danach waren immer noch Sagotta und die Enforcerin waren noch völlig unbemalt. Also die waren quasi noch grau und die habe ich dann noch grundiert. Hab die angemalt, musste noch die ganzen Bases machen und ich habe die ganze Zeit so hin und her überlegt, wie viel kann ich heute noch machen, also am Dienstagabend und dann vielleicht so um 1:30, 2 letzte Bahn nehmen, bin dann irgendwie um 2 im Bett und dann um 6 aufstehen oder so und dann wieder ran, dass ich wenigstens so diese 4, 4,5 Stunden schlafe. Dann habe ich gedacht, nee, ich glaube, ich sollte das jetzt einfach am Stück durchziehen, weil sonst begebe ich mich nochmal in so eine blöde Stresssituation. Und ich würde es niemandem empfehlen, 26 Stunden am Stück zu malen, weil es hat wirklich auch am Ende nicht mehr so viel Spaß gemacht.
Ach was, das überrascht mich jetzt.
Aber das Problem wäre gewesen, ich musste am Mittwoch halt schon nach Maastricht fahren und dann hätte ich so kurz vor knapp vor dem Zug irgendwie so stressen müssen. Mhm. Und dann ist es nochmal ganz schlimm, wenn man nicht nur weiß, ich muss fertig werden und kann nicht aufhören, sondern man auch noch weiß, ich muss auch noch in 3 Stunden irgendwie los und ich muss noch Sachen machen. Deswegen habe ich mich dann einfach dazu entschieden, durchzumachen. Ich bin dann halt quasi, ich war dann um 9 oder so, war ich glaube ich so fast fertig, also musste ich noch Bases nachziehen, also 9 Uhr morgens, musste ich noch Bases nachziehen und Magnete dran kleben und so ein paar Sachen machen. Und dann habe ich noch ein Video geschnitten. Das muss ich auch noch erledigen, bevor ich fahre. Und dann habe ich so um 12 die Magnete dran geklebt. Ich war noch mega lucky, weil ich musste unbedingt immer nach Hause. Weil eigentlich habe ich nicht geplant, durchzumachen. Und musste noch meinen Koffer packen, weil ich hatte noch gar keine Klamotten mit. Das heißt, ich wusste auch, ich kann nicht direkt von hier nach Maastricht durchstarten, mich dann ins Hotelzimmer schmeißen und Feierabend machen, sondern ich musste dann von hier nochmal nach Hause Koffer packen und dann von da wieder zum Bahnhof und dann losfahren. Das war so ein riesen Hin und Her. Ich hatte aber mega Glück, weil meine Mom war in der Stadt und hat irgendwie Sachen erledigt und wir wollten uns kurz treffen und ich war so mit Kaffee trinken, ist gerade schwierig, ich bin ein bisschen lange wach schon und dann war sie so, ah ja, die muss irgendwie eh noch so in meine Richtung, dann hat die mich noch mitgenommen mit dem Auto und dann konnte ich schnell mit der Armbox zu mir nach Hause mit dem Auto mitgenommen werden, hab dann meinen Koffer gepackt und dann bin ich los und dann bin ich irgendwie so, ich glaube um 16 Uhr oder sowas, 15, 16 Uhr habe ich dann den Zug genommen am Hauptbahnhof.
Wie lange fährt man denn?
Ah, es geht, also es ist ja in Maastricht, da muss man nach Maastricht-Randwick, das ist quasi so ein etwas kleinerer Bahnhof, der aber direkt an der Messe dran ist. Und da gibt's einen Zug von Aachen aus, der durchfährt bis Randwick und einen, der bis Maastricht fährt. Und da muss man nochmal eine Station so Regionalbahn fahren. Und von Köln waren es dann, ich glaube, Köln nach Aachen ist unter einer Stunde. Da musst du wie 20 Minuten umsteigen. Natürlich kam der RE zu spät, weswegen ich dann halt den Anschlusszug nicht bekommen habe und in Aachen nochmal warten musste. Aber ich glaube, so alles in allem war ich so 2,5 Stunden oder 2,45 so mit dem Zug unterwegs. Also so von Tür zu Tür waren es etwas über 3 Stunden, glaube ich, so. Ist okay. Ich habe mich noch krank verlaufen, weil der Google Maps Pin von dem Hotel, der ist da, wo der Haupteingang von der Messe ist, aber das Hotel ist eigentlich auf der anderen Seite von dem Gebäude. Dann bin ich erst, ich war so völlig übermüdet, ich musste mich die ganze Zeit im Zug mega zusammenreißen, nicht einzuschlafen, weil ich hatte voll Angst, dass ich dann zu weit fahre und dann, keine Ahnung, dann sitze ich da in meiner Armybox und
bist schon in Spanien.
Ja, genau. Dann bin ich da so komplett am Arsch irgendwie rumgelaufen und war so, wo ist denn jetzt der scheiß Eingang von dem Hotel? Warum ist denn jetzt nicht an dem Google Maps Pin? Dann habe ich zum Glück irgendwann durch so die Gebäude durch die Fahne von dem Hotel gesehen und konnte dann einmal außen rum und dann war ich irgendwie, ich glaube, ich war dann so um 18 Uhr oder so, war ich auf dem Hotelzimmer. Dann habe ich mir nur noch eine Pizza bestellt. Das ist einer der großen Nachteile, wo ich auch gleich nochmal zu komme. Umgebung von der Messe ist mit Essen nicht so geil. Also
Gibt ist es nicht so in der viel? Innenstadt? Also nee, so habe ich mir ein bisschen vorgestellt.
Es gibt quasi die Maastricht-Innenstadt, die in der Nähe vom Bahnhof ist. Mhm. Und das ist eher so Gewerbegebiet. Also da ist quasi komplett nochmal so ein Wohngebiet dazwischen. Mhm. Das ist alles nicht so weit. Also ich bin einmal dann am Donnerstag zum Albert Heijn gelaufen. Da bin ich, glaube ich, 20 Minuten zu Fuß gelaufen. Mhm. Und das war dann so Rand von der Stadt. Also wenn ich jetzt nochmal eine 15, 20 Minuten weitergelaufen wäre, dann wäre ich in der Innenstadt gewesen wahrscheinlich.
Aber wie hast du dich jetzt im Zug wach gehalten?
Also ich habe einfach probiert.
Hast du gelesen? Hast du
was geguckt? Nee, es war nichts möglich. Also ich habe so auf der zweiten Zugfahrt habe ich so ein bisschen Slay the Spire noch gespielt auf dem MacBook. Aber auf der anderen Fahrt, da habe ich einfach nur versucht, mich zu konzentrieren. Da war ich immer so, kennst du das, wenn man so müde ist, dass man dann immer so, man konzentriert sich darauf, wach zu bleiben, was funktioniert dann nicht? Und dann hat man so kurz Sekundenschlaf irgendwie so im Sitzen, dann ist man so, dann merkt man so, ich habe kurz 10 Sekunden geschlafen, was ist hier los?
Boah,
ist
schon krass, ja.
Essen ist ein bisschen blöd, also ich habe dann bei Domino's bestellt, finde ich eigentlich nicht so geil, war auch nicht so geil, war auch krank teuer, und alles andere, was dann noch so in der Liste war, bei ich habe bei Uber Eats geguckt, weil es gibt noch so einen Lieferdienst, der den man in den Niederlanden irgendwie viel benutzt, der so von also dieses Lieferando oder Lieferheld-Symbol hat irgendwie. Aber da musste ich irgendwie nochmal eine App runterladen und das eingeben, dann war ich zu müde für. Hab da so ein bisschen durchgescrollt, da war ja größtenteils so aus McDonald's, so aus Domino's und du hast halt irgendwelche Fastfood-Sachen so, ne? Mhm. Und Messeessen komme ich gleich nochmal zu. Da habe ich mir so eine Pizza reingefahren, habe dann noch gedacht irgendwie, ich nap jetzt mal 2 Stunden, dann stehe ich nochmal auf und dann lese ich mir mal meine Regeln schon mal durch und sowas. Spiel vielleicht noch eine Runde Slay the Spire. Habe ich nicht gemacht. Ich habe dann einfach irgendwie um 8 bin ich ins Bett, habe dann 4 Stunden geschlafen, bin kurz aufgestanden, habe meine Zähne geputzt, habe weiter geschlafen.
Ja.
Und am Donnerstag immer noch am Arsch.
Also wirklich? Das war,
ja.
Da hätte ich jetzt gedacht, so nach einem guten Schlaf, weißt du, so richtig vollgetankt.
Ja, ich habe ja trotzdem nicht, ich war immer noch im Defizit. Ich hatte dann ja so um 8 ins Bett, ich bin so um 8, 9 Uhr wieder aufgestanden und ich habe so 12 Stunden oder so geschlafen. Ist ja trotzdem nicht genug für 2 Nächte.
Ja,
so.
Das stimmt, ja.
Und Donnerstag hatte ich dann so ein paar Termine. Das alles jetzt nicht so spannend. Das Coolste war, es gab abends noch so ein Social Event, wo ich erst super lost war, weil das war so angegeben, dass das da in der Bar oder so in dem Bistro von der Messe ist. Und ich dachte, dass das irgendwie, weil man musste sich da vorher für eintragen. Und ich dachte, das wäre so, keine Ahnung, da gibt's dann so eine Liste und dann, keine Ahnung, so eine Gästeliste oder so und man meldet sich irgendwie an und geht dann rein und dann kriegt man vielleicht ein Namensschild und wird irgendwie so introduced. Aber ich stand dann einfach nur im Bistro und man konnte sich donnerstags schon abends anmelden, für alle, die donnerstags schon angereist sind. Und es gab ja so eine Goodiebox, die man sich dann schon abholen konnte.
Für alle Teilnehmer oder nur für Content-Creator?
Ich glaube für alle.
Okay.
Ich bin mir nicht ganz sicher, weil man konnte so eine große Goodiebox kaufen, habe ich aber nicht gemacht, weil die hätte irgendwie 100 Euro gekostet. Da war jetzt nicht so krasse Sachen drin. Also da war so ein cooler, so ein 9-Zoll-Stab drin, der so aus Eisen ist. Der ist irgendwie geil, aber das ist nicht so, dass ich da dann, also, keine Ahnung.
Weil die Box, die ich ja gesehen habe, die du hattest, die war ja echt cool. Also das muss ja mal sagen.
Hab ich die gezeigt? Bei Steady, ja, genau. Das hast du geguckt.
Das,
ne?
Habe ich komplett geguckt, ja.
Nee, das ist die normale. Ich glaube, die bekommt jeder, weil ich habe die meisten Leute damit gesehen.
Weil die Box fand ich tatsächlich, dachte ich mir, oh Mensch,
ich war auch voll überrascht,
gerne dabei gewesen, weil ich dachte, echt richtig gut.
Weil ich dachte, ich bekomme die gar nicht, weil ich habe mich ja dann dagegen entschieden, eine zu kaufen.
Mhm.
Und am Einlass haben die mir die dann so in die Hand gedrückt und ich war so, ach cool, wusste ich gar nicht, dass ich die kriege.
Ja, cool.
Das war ganz nice, das war nett, ja. Also ich finde so diese, das werdet ihr nochmal in meiner Dokumentation sehen. Also wir machen bei hier auch nochmal ein Video darüber. Ich habe auch die meine kleine Vlogging-Kamera dabei gehabt in Maastricht. Das Coolste an der Box war so eine Schneidematte, so eine kleine mit so einem Titanen drauf. Die ist geil. Ja.
Die habe ich auch gesehen. Also wie gesagt, ich fand die Box echt cool.
Ja. Und in der großen, ich glaube, in der großen hast du dann beide Event-Exclusive-Modelle drin gehabt. Also es ist ein bisschen so, wenn du eh die Event-Exclusives haben willst, kannst du dir halt die große Box kaufen. Mhm. Weil ich glaube, die Event-Exclusives kosten irgendwie 32,50 oder so.
Ja, da bist du ja schon.
Das heißt, da bist du ja schon bei 65 Euro, genau. Euro so, und dann sind noch 35 Euro übrig. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, was in der großen Box sonst noch drin ist. Aber du hast halt auf jeden Fall die beiden Modelle und dann halt noch so ein paar Goodies. Also dann kann man sich's überlegen. Wenn man die nicht haben will, lohnt sich's, glaube ich, eher nicht.
Ja, ja.
Aber die normale Box war schon ganz, ganz nice. Und genau, dann stand ich nämlich da in dem Bistro. Und dann waren alle Leute, die sich auch schon angemeldet hatten, saßen auch in dem Bistro. Mhm. Und deswegen war ich so, hä, bin ich hier richtig? Weil ich habe mich doch für dieses Social Event eingetragen. Aber ich kannte auch niemanden. Also es war so.
Aber das nochmal für mich und auch für die Zuschauer. Ja. Das Social Event, das war so, du bist ja auch als Content-Creator,
ja, genau. Also es war quasi, genau. Ich war ja für Paintomans hier als Content-Creator.
Und da hat man praktisch so die Influencer, Warhammer-Influencer eingeladen zu connecten.
Genau.
Kann man oder das so sagen.
Ich glaube, es ist so ein bisschen für halt alle, die irgendwie so affiliated sind mit GW, also Content-Creator, aber zum Beispiel ja auch die ganzen Judges.
Ja,
weil, okay. Der Großteil der Judges auf dem Event sind tatsächlich freiwillige Helfer. Mhm. Also ich habe zum Beispiel von den Killteam-Judges habe ich einen kennengelernt, der kommt aus New York und hat so einen Killteam-Podcast. Und deswegen wurde der quasi angefragt oder eingeladen, halt als Judge da mitzuarbeiten. Aber die sind nicht angestellt, die bekommen kein Geld. Weil tatsächlich sind die Warhammer Open Events halt ein riesen Minusgeschäft für GW. Mhm. Das kann man sich auch ausrechnen. Das war mir vorher tatsächlich gar nicht so bewusst, weil da muss ich auch nochmal meine Aussage revidieren. Weil ich hatte ja letztens mal gesagt, ich weiß nicht, ob ich das hier im Podcast gesagt habe oder woanders, dass ich ein bisschen Sorge habe, dass das Warhammer Open nicht so herzlich gestaltet ist, weil es ja so ein Job ist, quasi für die Leute. Und dann weniger Motivation da ist. Tatsächlich ist es aber so, und das merkt man dann auch, wenn man in dem Convention Center steht, weil dann stellt man sich schnell die Frage, naja, ich sag mal, ich glaube, es waren irgendwie so vielleicht 300, 350, sagen wir mal, maximal 400 Spieler 40k oder und so 200 AOS oder sowas in die Richtung. Ich weiß nicht, ob ich die Zahlen jetzt da richtig habe, aber sagen wir mal, selbst wenn es irgendwie 700 Spieler für die Hauptsysteme zusammen sind, ein Ticket kostet 125 Euro. Das sind dann 7.000 und dann nochmal ein Viertel davon, also irgendwie so 10.000 Euro oder sowas. Das mietet dir jetzt natürlich nicht so ein Convention Center für ein ganzes Wochenende.
Ja, ja.
Selbst wenn du dann nochmal die kleinen Systeme und die Malkurse und so draufrechnest, lass es mal insgesamt 20.000 Euro sein, die da reinkommen an Ticketverkäufen oder so. Und das ist, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr optimistisch gerechnet. Und ich glaube, so ein Convention Center kostet dann schon einiges mehr, weil das halt ja wirklich in so einer richtigen Messehalle ist. Also
ja.
Werdet ihr auch noch mal sehen in dem Video. Aber das ist nicht einfach nur irgendwie eine Turnhalle oder so, wo dann GW sagt, da machen wir jetzt ein Open drin und jetzt kein Shame gegen die Turnhallen. Münsterland Major findet in einer fantastisch modernen Turnhalle statt. Ja. Das ist ein super Turnier. Aber genau, das ist halt wirklich so. Es ist eine geilere Messehalle als auf einer Gamescom, weil du wirklich halt, du hast diesen Teppichboden, das alles so, dass der Schall abgefedert ist, du hast Decken, die so schräg sind, dass da auch der Schall so ein bisschen geschluckt wird und so.
Wie ist es denn, ich fange mal von vorne an, zwei Dinge. Ich glaube, einmal für die Leute, die zuhören, viele sind halt voll im Game drin und die wissen ganz genau, worüber wir hier reden. Für alle anderen muss man vielleicht nochmal eine Unterscheidung machen, wenn wir halt von Games Island hat ja das Raccoon Rumble. Es gibt verschiedene große Events in Deutschland, die sind aber immer von extern oder privat organisiert, solche Turniere. Also da steht jetzt nicht Games Workshop dahinter. Das Warhammer Open, das ist tatsächlich von Games Workshop.
Ja, genau.
Das ist ein großer Unterschied, wo wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten haben, wo so ein bisschen der Gedanke war, okay, was ist denn, wie wird es sein, wenn das nicht aus der Community für die Community ist, sondern halt vom Unternehmen, vom Hersteller. Und
so, ja.
Wie sind da so die Vibes? Du hast mir zwei Bilder geschickt oder drei.
Ja.
Das eine Bild so mit den Bannern. Also ihr werdet das alles noch sehen. Das fand ich schon, da dachte ich mir schon, das ist schon ein cooles Ding. So, es wirkt so offiziell alles.
Und da ist aber gerade auch das Ding, was so spannend ist an den Warhammer Opens, eben weil es halt Hersteller organisiert ist, aber trotzdem halt nicht so ein, es ist halt anders als bei einem TCG-Event, und da will ich jetzt, da habe ich jetzt nicht die riesigste Erfahrung, aber ich war zum Beispiel sehr enttäuscht vom Bandai Card Fest letztes Jahr, was so das One Piece, so der Weltmeisterschaft Qualifier war, quasi. Und da ist es halt so eine Pflichtveranstaltung. Und hier ist es aber so, die Warhammer Opens, die sind so, also die GW macht das und gibt da so viel Geld für aus, weil das sind im Endeffekt so Recruiting-Events. Mhm. Also in den USA spielen die eine sehr große Rolle, weil die Leute da ihre ersten Figuren auch kaufen und das erste Mal wirklich in Kontakt mit der Community kommen. Weil die gehen dann vielleicht mal in den Warhammer-Store und der kann denen dann sagen, ey, in 2 Monaten, dann findet hier das Warhammer Open statt, geh da mal hin, guck dir das mal an.
Ja, cool, das ist natürlich stark. Und du kannst
dann als Zuschauer da einfach hinfahren. Ja. Auch da nochmal liebe Grüße, ich habe auch einen Zuschauer getroffen, der eine E-Mail geschrieben hatte und gefragt hatte, ob man einfach hinfahren kann. Ach,
wirklich?
Kann.
Das hat, ich hab's ja auch mitgekriegt. Ja, der war da,
genau. Wir haben uns unterhalten, cool, war super nett.
Liebe, viel, ja, ja, liebe Grüße, ja.
Und da kann ich jetzt auch quasi sagen, ihr könnt da einfach hinfahren und gucken gehen. Man muss kein Ticket kaufen, man muss nicht nochmal extra Eintritt bezahlen. Man kann da einfach reinlaufen und sich da ein bisschen umschauen. Es gibt einen kleinen Store mit ein bisschen Merch, ein paar Exclusives. Ich hab den leider nicht dabei, der liegt noch zu Hause, aber ich habe mir ein Kettenschwert im Flaschenöffner gekauft.
Ach, cool, ja.
Und so ein paar kleine Sachen gibt's dann halt, und da kann man da halt ein bisschen schauen. Also ich hatte das auch im Paint-to-Podcast schon mal gesagt. Das füllt jetzt keinen ganzen Tag, als Zuschauer dahin zu fahren. Aber wenn man in der Nähe wohnt, ist es cool, dann mal vorbeizufahren, glaube ich, und sich das mal anzugucken. Weil an sich, es gibt halt, vielleicht um das nochmal kurz abzuklappern, es gibt ein großes 40k-Turnier, es gibt ein großes AOS-Turnier, es gibt Killteam und Underworlds, jeweils quasi auch so Turniere, wo man sich tatsächlich auch für die WCW, also die Weltmeisterschaft, qualifizieren kann. Also auch bei Killteam und Underworlds gibt's Golden Tickets zu gewinnen. Dann gibt's noch eine Narrative. Das war, da muss man hier unterscheiden, das war kein Grand Narrative, wie auf der Weltmeisterschaft.
Okay, weil das wurde, glaube, wurde das nicht so ausgeschrieben?
Nee, das wurde nicht so ausgeschrieben, auch nur als Narrative angekündigt.
Dann habe ich falsch in Erinnerung.
Weil das Grand Narrative, das hat so Themenräume und da laufen über Leute mit so Cosplays rum und so. Hier war es einfach noch ein Narrative-Side-Turnier quasi mit 32 Spielern, wo dann halt die Tische etwas schöner sind, aber weniger kompetitiv. Und ich weiß gar nicht, das Mission Pack ist halt irgendwie anders. Ich weiß gar nicht, was die genau gespielt haben, aber da gibt's halt ein anderes System irgendwie. Und dann gibt's noch eine Hobby-Challenge. Da habe ich leider verpasst, was jetzt die Ergebnisse waren, weil die Hobby-Challenge wurde parallel zum letzten Spiel aufgelöst. Und da war ich halt noch nicht da. Ne? Ich habe dann nur aus der Ferne gesehen, dass die da geklatscht haben. Aber habe ich nur gesehen, da lagen immer so riesen Haufen an Gussrahmen. Und da kann man sich irgendwie anmelden und dann kann man, glaube ich, irgendwie mit einem Thema, einem Diorama oder Modelle irgendwie bauen mit dem, was da ist. Ist jetzt, glaube ich, nicht super krass, dass man da irgendwie so einen kompletten Workshop hat, sondern man ist da, glaube ich, auch viel auf sich gestellt. Und parallel gibt's dann noch die Malkurse. Da kann man dann zum Beispiel Roman Lappert, über den wir letztens gesprochen haben, so einer der bekanntesten deutschen Maler, den habe ich auch kurz interviewt, als ich da war. Der gibt dann zum Beispiel Malkurse. Das sind dann immer so 3-Stunden-Slots. Da muss man sich auch sehr früh für anmelden, weil die sind sehr schnell ausverkauft, die Kurse.
Da hatten wir eine Warhammer-News zu. Das weiß ich noch, weil ich es recherchiert habe.
Ich glaube, die waren da aber schon ausverkauft, ja.
Ja, war es nämlich schon ausverkauft, genau. Da kamen wir nämlich auch mal aufs Thema und haben drüber gequatscht, genau.
Also da müsst ihr wirklich, wenn ihr da Bock drauf habt, da müsst ihr wirklich, wenn das Warhammer Open angekündigt wird, direkt ein Auge drauf haben, wenn die Tickets für die Malkurse online gehen. Turnier war tatsächlich bis 2 Wochen vorher noch offen, also die waren nicht an der Maximalkapazität. Aber ja, ich glaube, dann gehe ich das nochmal schnell durch und dann gehe ich nochmal zurück zu dem Social Event Abend, zu der Anekdote. Jetzt habe ich die so gesplittet. Gelände war in Ordnung, also wir haben nach GW Layout gespielt, also nach dem Games Workshop Mission Pack. Und die Geländestücke, die drauf waren, die waren auch einigermaßen so wie auf dem Layout. Es war halt offizielles Warhammer-Gelände, also halt die Ruinen, die wir kennen. Das Problem ist halt da, die sind halt nicht ausgelegt für die Layouts. was irgendwie albern ist, weil es ist ja das GW-Layout.
Ja.
Das Ding ist aber, dass ja, man merkt halt einfach, dass das Gelände nicht für competitive designed ist. Also ich glaube, da ist einfach da wird einfach nicht wirklich zusammengearbeitet. Da wurde aber ja jetzt in dem Warhammer Community Artikel angekündigt, dass zu den neuen Gelände-Layouts dann auch dedizierte Gelände-Sets irgendwie in Zukunft rauskommen sollen. Also da bin ich mal gespannt, ob das dann ja, wirklich auch spielbares, kompetitives Gelände ist oder ob es halt dann so ist wie jetzt.
Ja.
Und man sagt so, naja, scheiß drauf, das ist super schön, für ein Narrative-Spiel zu Hause kann ich mir das holen, aber eigentlich kann ich es jetzt für ein Turnier nicht gebrauchen.
Da bin ich generell super gespannt, wie das in der 11., ob es eine Veränderung insofern gibt, dass man sagt, also meine geheime Hoffnung ist ja, dass wir irgendwann in der 11. oder während der 11. zurückdenken und uns denken so, boah, kannst du dir noch vorstellen, wie in der 10. und in der 9. Das Spiel aussah?
Das wäre geil.
Das wäre geil, weißt du, so wie so ein Videospiel, was so ein Upgrade gekriegt, wo du dann irgendwie gar nicht mehr dich dran erinnern kannst und denkst so, wow, Warhammer sah doch schon immer so aus. Und irgendwann mal guckst du zurück und denkst dir so, nee, die Tische sahen mal anders aus. Also ich hoffe, da kommt Cooles bei rum. Ja.
Nee, und das Ding ist, eigentlich denkt man ja quasi jetzt, also für alle, die auch die aktuellen kompetitiven Tische nicht mögen, so geil, echte GW-Ruinen auf dem Tisch. Das Problem ist aber, du hast so ein bisschen Worst of Both Worlds, weil du hast einerseits nicht richtiges Turniergelände und andererseits sind die aber so ein bisschen so gebastelt, dass man die halt dafür benutzen kann. Also gerade das größte Beispiel ist, es gibt ja dieses U auf dem GW-Layout, was manchmal so an der Home-Ruine ist, manchmal in der Mitte. Und es gibt halt kein GW-Geländestück, was genau so ist. Du kannst wahrscheinlich aus dem Sektor Imperialis dir irgendwas zusammenschustern, aber da ist es dann so, du hast so zwei L-Ruinen oder beziehungsweise eher so dieses Dach auf der Tastatur, so quasi, also so ein L, aber beide Striche sind gleich lang.
Weiß ich, ja, ich kann dir
folgen. Klammer auf,
Gelände. Genau.
Und die schiebst du dann so ein bisschen ineinander, dass du dieses U hast. Und dann sieht es auch nicht mehr schön aus.
Sieht ja nicht mehr aus wie ein U, ja.
Und oft ist dann einfach halt, also es gibt nie eine zweite Etage.
Mhm.
Und da ist dann so aufgehört zu basteln halt.
Ja.
Dann hast du halt zwar Teile von dem Boden von der ersten Etage, weil oft ist dieses, sind diese GW-Ruinen ja so, du hast halt unten dieses L oder diese Klammer auf, dann hast du so einen zerbrochenen Boden und dann hast du noch oben drauf was. Mhm. Aber das oben drauf, das fehlt halt einfach.
Okay, ja.
Das ist einfach hässlich.
Ja.
So, weil es nicht fertig gebaut ist.
Ja, ich kann dir folgen,
Ja, und das ist so, Und, die haben dieses Ork-Killteam-Gelände auf manchen Tischen gehabt. Und da waren aber die Els halt falsch rum. Und das ist dann halt auch so. Das macht halt einen riesen Unterschied, ob die kurze Seite vom L halt da ist oder da. Weil, wenn das dann so zur Mitte hin steht, ist es entweder zur Mitte hin offen oder zur Mitte hin geschlossen. Und entweder kannst du was zur Mitte verstecken oder nicht.
Mhm.
Oder das ist halt auf diesen Ork-Tischen, kannst du einfach nicht das Layout der aktuellen Mission spielen.
Also es klingt für mich so ein bisschen, also ist jetzt nichts gegen das Event oder gegen Games Workshop an sich, aber man hat immer so das Gefühl, die sind so one step ahead, was so professionelles Spielen angeht immer noch. One step behind, Verzeihung, ja. Oder ich wollte es eigentlich andersrum sagen, dass diese Community-Events, die halt das selber machen oder die halt auf WTC gehen, dass das alles so ein bisschen schon voraus ist. So rum wollte ich es erzählen.
Ja, ich habe das große Problem ist halt im Endeffekt, was mir jetzt so klar geworden ist, als ich gemerkt habe, ey, die ganzen Judges und so, die sind halt größtenteils freiwillig da.
Mhm.
Und das Core-Event-Team ist jetzt nicht riesig groß. Klar können die da jetzt nicht auf jedem Tisch bemaltes GW-Gelände hinstellen, weil du bist ja dumm, wenn du die ganzen Trims bemalen musst am Sektor Imperiales Gelände.
Für wie viele Spieler oder für wie viele Platten?
Für 200 Tische oder sowas. Das kannst du halt, wenn bei dem Event-Team, ich weiß es jetzt nicht wirklich genau, aber ich habe ein paar Leute kennengelernt, ein paar von den Judges halt, sagen wir mal, da sind 10 Leute angestellt bei dem Event-Team, aber das sind auch viele Leute, die dann via Remote aus der ganzen Welt arbeiten und so.
Ja.
Sagen wir mal, da sind 5 Leute vor Ort, die haben ja auch noch einen normalen Job, also die können ja dann nicht 200 GW-Ruinen quasi bemalen. Und gleichzeitig sind dann aber so viele Freiwillige in der Orga dabei, dass du halt merkst, du hast Elemente von privat organisierten Turnieren, also so von von diesem Level an Herzblut, was da reingesteckt wird und von den Judges und so. Die sind aber wieder halt eingeschränkt durch die Vorgaben von Games Workshop. Und deswegen sind die auf den offiziellen Turnieren dann, glaube ich, so halt hinten dran, weil die müssen halt mit dem arbeiten, mit dem die arbeiten dürfen. So, weißt du, was ich meine? Also, ja, das ist so, die können halt dann nicht sagen, scheiß drauf, wir bestellen jetzt dann einfach 3D-gedruckte WTC-Ruinen.
Ja.
Weil dann sagt GW halt, seid ihr dumm, also machen wir nicht.
Ja, natürlich.
Und deswegen gibt's da, glaube ich, so Konflikte. Ich hoffe, dass sich das mit der 11. einfach auflöst, dass es dann offizielles Gelände gibt, was für Layouts gemacht wird.
Aber so. Sie haben ja auch gesagt, also so hatte ich den Warhammer Community-Artikel irgendwie im Blick, dass sie ja sagen, dass im Laufe der 11. soll es ja, also so stelle ich mir vor, so Terrain-Sets geben.
Wobei die man
kennen wir ja schon,
oder? Warhammer Community halt auch immer ein bisschen mit einem Löffel Salz nehmen muss, ne? Weil es ist so, da steht auch oft mal Quatsch in den Artikeln. Also es könnte auch sein, dass da halt einfach nur, dass das einfach nur bedeutet, es kommt Gelände raus, aber es ist nicht competitive so.
Aber so wie ich es verstanden habe, ist ja, wir haben ja auch schon das Layout gesehen.
Ja.
Mit Gelände drauf. Und in meiner Vorstellung ist so ein bisschen, dass so ein bisschen, so wie jetzt Spearhead nochmal kommt, mit der City of Ash Box, dass man dann halt einfach so eine, jetzt kommt die Fenris-Box drauf und da hast du irgendwie so
ich
Eisberge
ich glaube,
drin
du brauchst,
und dann hast du so dieses Thema.
Ich glaube, du brauchst einfach zu viel Gelände für 40k. Weil bei Spearhead kannst du es halt easy hinstellen. So, da hast du halt die zwei Ruinenteile und dann diese zwei Scatter-Dinger. Aber spielen wir mit der Menge an Gelände 40k. Macht nicht viel Spaß, auch Combat Patrol nicht.
Nee, stimmt, aber wenn wir uns jetzt, es gibt ja Geländesets. Es gibt ja zum Beispiel
Killteam,
Es gibt Killteam, da ist ja so eine halbe Stadt. Das ist ja cool. Also die aktuelle Killzone heißen die ja dann diese Boxen. Die aktuelle Killzone ist ja einfach cooles Gelände.
Ja.
Was mir einfällt, ist, es gibt ja so Sachen wie Boarding Action oder Tomb World Boarding Action, wo du ja wirklich einfach nur eine Box hast, eine dicke, fette, mit sau viel Gelände drin. Ja. Also möglich ist es. Und in meiner Fantasie und Wunschvorstellung, wir haben ja so Geländesets wie Nachtmund. Und da hast du halt so eine Box Nachtmundgelände, dann hast du so eine Box irgendwie aus einem anderen Kriegsgebiet, dass wir solche Boxen bekommen, so thematische Boxen, die du dann halt so wie das Layout aufstellen kannst.
Ja, weiß ich nicht. Glaube ich erst dran, wenn ich
wenn du siehst. Aber so hat das Warhammer Community Artikel, das hat so ein bisschen ne, weil die meinen so im Laufe der 11. wird's dann halt so Sets geben. Das haben die ja da schon geschrieben in dem Terrain Ding und da wäre schon cool.
Also ich glaube, das könnte man am Ende auch so interpretieren, dass halt einfach wie in der Vergangenheit, dann gibt's halt das Nachmundgeländeset und dann sind da halt drei Gebäude drin, die du halt nicht bespielen kannst. Weil die dann sagen, es ist egal, was du auf die Geländezone draufstellst und dann hast halt Pech. So.
Okay, also, ja, man wird ja noch wohl träumen.
Deswegen, okay, keine Ahnung. Das,
ja, wir werden sehen.
Ein schwieriges Thema. Ja. So. Ja. Also ich hoffe auch drauf. Ich glaube noch nicht dran. Ich will mir noch nicht so große Hoffnungen einfach machen. Weil dann bin ich am Ende wahnsinnig enttäuscht, wenn sie mir dann halt das Gelände zeigen, dann ist es wieder Nachmund so. Weil das war wirklich scheiße. Und das haben wir ja sogar gekauft bei Paintomancy, weil wir so hype drauf waren, weil das so cool aussah.
Ja.
Und dann, da waren wir aber noch nicht so im kompetitiven
Spiel. Das war noch dieser Bunker und dann dieses Funk-Ding, dieser Funk.
Das war einfach scheiße, das war einfach nicht bespielbar.
Ja.
Ne, genau. Und was da noch bei dem Turnier die andere Komponente ist, die für kompetitive Spiele jetzt nicht so geil ist, du hast im Vorfeld keine Missionen und Layouts.
Mhm.
Du bekommst dann beim Einchecken, bekommst du so einen Umschlag und da sind dann die Missionen drin. Da hast du dann so eine gedruckte Karte quasi.
Ja.
Also das ist auch ganz cool, das ist auch
schon
hochwertig, weil du hast dann so eine so DIN A5 oder DIN A6, wie so ein Hausaufgabenheft quasi. Hast dann so eine Karte und da sind dann die Missionskarten und die Aufstellungskarten so abgedruckt und auf der Rückseite das Layout. Mhm. Das ist auch so richtig feste Pappe. Das ist nicht nur so ein ausgedrucktes Blatt Papier, sondern das ist so richtig so eine Karte halt. Das ist auch cool, weil man dann immer die Missionen so zur Hand hat.
Mhm.
Was aber halt schade daran ist, ist, dass du halt vorab nicht weißt, was gespielt wird.
Mhm.
Und das wäre, also mit dem richtigen Missionspack wäre das auch nicht so problematisch. Aber dadurch, dass es halt diese unterschiedlichen Layouts gibt mit WTC, GW, die Missionen sind sehr wild. Also man spielt auch auf den GW-Turnieren, nehmen die halt auch fast alles rein. Also theoretisch kannst du jede Mission, die im Mission Pack ist, auch spielen. Mhm. Auch die, die jetzt auf dem Standardturnier eher nicht gespielt wird.
Ja.
Und ja, das ist halt, das war dann ein bisschen ärgerlich, weil zum Beispiel am Samstag die ersten beiden Spiele war eine komplett offene Map. Also es war einfach so in der Mitte so eine komplette, so ein kompletter Feuerkorridor. Mhm. Und ich habe eine Nahkampfarmee gespielt und ich war so,
ja, nice.
Was mache ich denn jetzt? Ja, also, ja, ja. Keine Ahnung. Ja. Ich kann halt die Distanz nicht überbrücken. Ja. Weil ich müsste jetzt mit meiner Armee einfach halt eine Runde komplett ins Offene laufen.
Mhm.
Und dann einfach hoffen, dass ich nicht sterbe. Aber dafür ist das Spiel halt nicht gemacht, weil dafür ist es einfach zu lethal. Dafür ist zu viel Schaden im Spiel, dass du sagen kannst, ich stehe jetzt eine Runde draußen und hab danach noch irgendwas, mit dem ich was machen kann. Deswegen habe ich da auch hart auf den Sack bekommen am Samstag, die ersten beiden Spiele. Mhm. Und im dritten Spiel haben wir Hidden Supplies gespielt. Das ist diese Mission, wo der mittlere Missionsmarker sich in zwei aufteilt, die auch einfach scheiße ist.
Mhm.
Wo ich auch dann, ich habe gegen Chaos Knights gespielt und ich habe zwei Runden hintereinander null Primary gemacht, weil ich halt in der Mitte nichts halten konnte, ja. Weil halt auf der einen Seite die GW-Maps, dann plus diese Mission, wo sich das so splittet und so. Das war hart, weil da kriegt man auch keine Punkte für den Homemarker. Und deswegen war ich da ewig behind, obwohl ich auch am Ende alle Knights killen konnte. So, habe ich aber einfach keine Punkte gemacht auf dem Weg. Deswegen war der Samstag so ein bisschen meh. Ich war also, die Spiele waren alle super nett. Also da auch nochmal liebe Grüße an meinen Chaos Knight Gegner. Weil das war auch ein Deutscher von der cool. Dice-Dealer.
Ja.
Ich habe witzigerweise zweimal gegen Leute aus der Dice-Diele gespielt. Die einzigen beiden Deutschen aus Wuppertal. Da gibt's auch im Video, hat mein erster Gegner auch einen Shoutout gemacht für den Club.
Ja.
Ich überlege auch, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, das für euch spannend ist, wie wir es machen mit einem Discord-Server. Und da habe ich schon dran gedacht, dass wir vielleicht so eine Anlaufstelle für Clubs irgendwie machen, weil man ja oft fragen ja Leute so, naja, wo spiele ich denn jetzt eigentlich meine ersten Spiele und so? Und wo finde ich überhaupt Leute, mit denen ich zocken kann in meiner Gegend? Dass man da vielleicht so ein Verzeichnis hat oder so im Discord. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Nee, aber ansonsten, ich war positiv überrascht vom Event. Der Zeitplan ging auf, also es gab keine organisatorischen Probleme. Es gab einmal einen kleinen Delay am Samstag, weil nach dem vierten Spiel wurden die Spieler in so Brackets aufgeteilt. Und da gibt's dann auch nochmal einen extra Preis für, wenn du ungeschlagen in deinem Bracket bist. Da gibt's keinen Pokal, aber man darf sich dann so von so einem Tisch eine Box Warhammer aussuchen.
Aha, das ist dann quasi,
wenn du die wenn du die letzten vier Spiele alle gewinnst, dann bist du quasi ungeschlagen im Bracket.
Ja.
Weil dann sind die ersten vier Spiele dafür quasi egal.
Das ist ja voll schön eigentlich, die Idee, oder?
Ja.
Ja.
Ja, und das ist es, glaube ich. Also genau, 8 Spiele habe ich, glaube ich, noch nicht erwähnt. 8 Spiele war auf jeden Fall, weiß ich nicht, ob ich das jetzt brauche. Es sind auch viele Leute Sonntag gedroppt. Also, einige Leute sind dann halt Sonntagmorgen nach Hause gefahren oder halt Sonntag nach dem ersten Spiel oder so oder Sonntag gar nicht mehr gefahren, was ich auch verstehen kann. So bei einem normalen GT jetzt mit 5 Spielen, da würde ich sagen, da sollte man nicht droppen oder generell auch bei privat organisierten Turnieren sollte man nicht droppen. Bei so einem Riesenturnier wie beim Warhammer Open, da gibt's dann auch einige Drops mehr. Da finde ich es aber auch okay, wenn man dann nach 6 Spielen sagt, ey, ich stehe jetzt irgendwie 2-4 und für mich gibt's nicht mehr viel zu holen. Mir reicht's jetzt auch irgendwie nach 6, also nach zweimal einem Tag mit 3 Spielen, dass man dann so nackt irgendwie früh nach Hause fährt, so dass man, wenn man noch reisen muss, so finde ich dann auch nicht so schlimm. Ich bin am Ende, werdet ihr eine Videoreihe noch sehen oder auch nochmal einen Podcast besprechen. Ich bin jetzt 3-5 gegangen, was natürlich so für mein kompetitives Herz so nicht so geil war. Es ist aber eigentlich ein 4-4, weil ich habe das letzte Spiel conceded, weil mein Gegner ein Sohn einer
Freiersohn
war. Ja, das war ein ganz schlimmes Spiel. Ich hatte das auf dem Paintomancy Discord schon mal kurz geschrieben. Ich fasse es nochmal ganz, schnell zusammen. Es war das letzte Spiel. Es ging um nichts. So, es war einfach nur die Frage, wer von uns beiden holt jetzt noch ein 4-4 raus? Mhm. Also, wer macht nochmal den vierten Sieg von 8 Spielen? So, wirklich scheißegal, ob du am Ende 4-4 oder 3-5 stehst. Mhm. Ist beides jetzt, bist halt irgendwo im Mittelfeld. Ist okay. Hast halt einfach nicht die kompetitivsten Run gehabt. Dann musst du halt damit leben. Er hat nicht so gut gespielt, also ich will jetzt ihn gar nicht so trash-talken, aber er hat so seine halbe Armee einfach in die Mitte gestellt. Ich bin da einfach mit allem in meiner ersten Runde reingecharged, hätte von ihm die Hälfte gekillt, hätte da noch meine ganze Armee gehabt und dann hätte ich ihn sehr wahrscheinlich einfach überrannt. Mhm. Weil ich hätte ihm irgendwie so eine große Einheit Wolfgar-Terminatoren rausgenommen und sonst so ziemlich alles an Scoring-Units und hätte er noch zwei Repulsor-Executioner gehabt, die leer waren. Und eine Einheit Thunderwolf Cavalry.
Mhm.
Und weil ich aber meinen Cypher smart positioniert habe, konnte er nicht interrupten, also konnte den Nahkampf, die Nahkampfreihenfolge nicht unterbrechen. Mhm. Das heißt, ich hätte da einfach komplett durchgehauen. Er wäre da mal dran gewesen, hätte mit den zwei Einheiten, mit den zwei Repulsoren geschossen, mit der Thunderwolf gecharged, hätte mir vielleicht eine Einheit Chosen dann rausgenommen und dann hätte ich ihn halt einfach überrannt. So.
Mhm.
Und da hat er hat am Anfang so gesagt, ey, wir spielen nach Intent, alles locker. Und ich war so, ey, ja, okay. Und da hat er mich mit so einer Heroic so krank weggegotchert, beziehungsweise er hat mich eigentlich nicht mal gegotchert, weil ich wusste, dass die Heroic kommt. Ich hatte Abaddon und meine 10 Chosen.
Mhm.
Ich habe die gecharged und habe gesagt, ey, ich habe 10 Zoll Charge-Wurf gehabt. Ich brauche nur 7, um mit allem in Nahkampf zu kommen. Ich mache 2 Fünfer rein, alles ist Base-to-Base zueinander, also alles kann zuschlagen.
Ja.
Weil es ist ja aktuell bei 40k so, alles, was in Base-Kontakt zum Gegner ist, kann hauen und was in Base-Kontakt zu einem freundlichen Modell in Base-Kontakt zum Gegner ist, kann hauen. Ich hatte alles Base-to-Base von den Chosen, hab's physisch nicht ganz so hingestellt, hab so einen Millimeter Platz gehabt, weil es war unter einer Ruine und ich habe ihm gesagt, ey, da sind so viele Waffen, die rausgucken. Ich stell's ein bisschen vorsichtig hin, weil ich will mir da nicht so an den Modellen dran kratzen, weil ich Angst habe, dass was kaputt geht. Er so, ja, okay. Mach weiter. Und er fängt dann an, so rumzumessen und so und diskutiert über die Heroic, dass er mir jetzt die hinteren 5 Chosen quasi rausnehmen will aus dem Nahkampf, indem er die mit den Scouts chargt und die dann halt nicht reinpeilen dürfen und dann halt nicht auf die Terminatoren von ihm hauen dürfen.
Genau, ja. Die praktisch also abbindet.
Genau. Ja. Dann weißt du, ey, ich hab dir doch gerade gesagt, es ist alles Base to Base, es ist doch egal.
Mhm.
Und dann war so, nee, es steht ja aber da physisch nicht so. Dann weißt du, nee, wir haben doch drüber gesprochen. Mhm. Was ist denn jetzt hier los? Und dann hat er so lange mit mir diskutiert, dass ich dann einfach so war, ja, scheiß drauf, mach jetzt einfach. Ändert jetzt eh nicht so viel, ich habe jetzt keinen Bock mehr, das auszudiskutieren. War dann auch so, naja, wenn wir es so spielen, dann spielen wir es so. Ich kann die Samthandschuhe auch rausziehen, so. Mhm. Normalerweise bin ich ein sehr, sehr, also würde ich von mir sagen, ein sehr, sehr zuvorkommender Spieler. Also ich habe jetzt kein Problem damit, ein Takeback zu geben und ich erinnere mir den Gegner auch gerne so lange, bis es sie nervt, in meine Regeln. Gerade hatte ich ja in der Liste Huron mit Masters of the Maelstrom und Chosen, die haben dann halt einen Reactive Move plus den Bloodsurge Move, habe ich jedem meiner Gegner immer nochmal dreimal gesagt.
Ja.
Pass bitte auf, die können das. Aber ich kann es halt auch anders spielen.
Ja.
Und
weißt du, das tut einem dann auch irgendwie, finde ich, in der Hobbyseele weh, weil ich mir dann denke, muss halt auch nicht.
Ja, eben.
Ne?
Ja.
Ja.
Ja, dann habe ich halt gedacht, okay, dann spielen wir jetzt halt so. Hab ihm dann 3 Terminatoren getötet. Hatte eigentlich für die Einheit trotzdem tot gewesen mit Abaddon. Ich habe aber den größten Abaddon-Wurf meines Lebens gehabt.
Ja.
Ich hatte 10 Treffer mit Sustained Hits auf seine Terminatoren.
Mhm.
Und ich habe, weil die minus 1 zu Wund sind, verwundet ich die auf die 3.
Ja.
Ich habe 10 Einsen und Zweien gewürfelt. Ich hatte einen Einser-Kniffel und ich hatte einen Zweier-Kniffel.
Oh Mann, das ist
keine
hart,
Wunde gemacht mit Abaddon. Und dann hat er die vorderen 3 Terminatoren rausgenommen und war nicht mehr im Nahkampf mit den Chosen. Dann wollte er mit den Terminatoren zuhauen und ich war so, ey, du darfst aber nicht peilen, weil du hast ja nicht gecharged.
Ja.
Und du hast deine Modelle ja aus dem Nahkampf raus entfernt. Und dann war er so, ah nee, aber ich dachte, es ist ja klar, dass ich mit denen zuhauen will. Da habe ich gesagt, naja, ich dachte auch, es ist klar, was mein Intent ist bei der Heroic und ich habe es dir sogar gesagt. Also, ich gebe dir jetzt nicht den Takeback, wenn du da so reinschwitzt und mich versucht mit der Heroic so
Und was so hat er da gesagt? Willst.
Und dann hat er gar nichts gesagt. Er ist instant für den Judge gegangen. Hat dann die ganze, also hat dann bestimmt 10 Minuten mit den Judges super laut rumdiskutiert.
Ja.
Die hatten noch gar keinen Bock mehr. Hat die ganze Zeit so ultra nah über meinen Modellen mit den Händen so rumgefuchtelt. Und ich musste ihm 5-mal sagen, nimm bitte deine Hände hoch. Weil ich habe keinen Bock, dass du meinen Abaddon umwirfst oder so oder das Schwert abbrichst. Ja. Und hat dann mich die ganze Zeit unterbrochen, irgendwie übel laut, die ganze Zeit mit den Judges halt so diskutiert. Und dann habe ich gesagt, ey, das gebe ich mir jetzt nicht nochmal 2,5 Stunden und habe dann einfach aufgegeben, um die Diskussion zu beenden. Das war mir dann auch einfach zu viel irgendwie so.
Ja, letztes Spiel, es geht um nichts.
Ja. Und das ist witzig, weil ich habe ja vorher noch gesagt, ich bin am gespanntesten darauf, wie so die Stimmung ist mit internationalen Gegnern. Also wie ist die niederländische Szene? Es sind ja auch viele andere internationale Spieler da. Ist es so wie in Deutschland? Ist es super locker und entspannt? Ja. Oder ist es irgendwie ganz anders? Und es war die meisten Spiele auch sehr entspannt. Also ich habe dann von 8 Gegnern gegen 2 Deutsche gespielt. Und der Rest waren alles internationale Gegner. Ich habe gegen den Niederländer gespielt, gegen den Dänen, gegen einen Iren, glaube ich, und ein paar andere. Und unter anderem war das einer von den internationalen Gegnern. Ich glaube, er kam aus Spanien oder so. Aber ich glaube, wir haben uns auch nicht so viel unterhalten, weil genau. Und ich habe noch am Vorabend in meine Vlogging-Kamera gesagt, ich bin voll begeistert, wie entspannt es ist mit den internationalen Gegnern.
Ja.
Und dann am nächsten Tag muss es dann natürlich passieren. Ich glaube, am Ende, ich bin auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich einfach conceded habe. So, weil das war für mich so ein Schritt, das Hobby mehr zu einem Safe Space zu machen für mich oder zu so einem mentalen Safe Space. Und einfach in so einem Moment auch zu sagen, ich scheiß jetzt mal auf den Sieg meine mentale Verfassung. Ist mir jetzt wichtiger gerade, als noch um dieses 4-4 zu schwitzen. Und es gibt mir gerade sehr viel mehr, einfach da zu conceden und dann einfach noch ein bisschen mit den Leuten zu quatschen, die ich über das Wochenende kennengelernt habe, als jetzt da noch 2,5 Stunden so eine schlechte soziale Interaktion zu haben.
Ich glaube, das muss man vielleicht an der Stelle mal sagen. Es gibt solche Situationen. Das passiert. Kann euch auf jedem Turnier passieren.
Ja.
Es gibt aber natürlich auch Beispiele, ich habe immer Angst vor solchen Situationen. Ich hatte auch schon negative Erfahrungen, die haben mich mega geärgert, weil ich mir dann dachte, es geht hier um verdammt nochmal nichts. Wir spielen Warhammer und am Ende des Tages geht hier niemand nach Hause und kriegt irgendwie 5 Schulterklopfer und wird irgendwie ein Jahr lang gefeiert. Das passiert nicht. Also ich frage mich dann immer, wieso fighten da so Leute so rein. Weil du erzählst es ja dann am Ende niemandem. Du gehst ja nicht nach Hause und sagst dir so, boah, geil. Ja. Und dann feierst du dich
ab. Vor allem bei dem 4-4. Also,
ja.
Klar, wenn es jetzt um den Turniersieg geht, ist es so nochmal, keine Ahnung, kann man nochmal drüber streiten irgendwie. Aber bei einem 4-4 ist es doch so, ob du jetzt nach Hause fährst mit dem 3-5 oder 4-4, ist das so, ist doch beides jetzt.
Erzählst nicht du ja
so,
jetzt nicht deiner Mutter am Telefon so, und sagst, boah.
Mama, ich habe 4 Spiele gewonnen und 4 verloren.
Wahnsinn.
Geil.
Ja, also das muss man sich mal vor Augen führen. Event
so generell, ja.
Genau, und ich habe auch diese Erfahrung und mich hat es dann immer so geärgert, weil ich mir dachte, das war so unnötig. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, und jetzt komme ich zum Positiven, zum Beispiel jetzt so das letzte Turnier, auf dem ich war halt das Raccoon Rumble und das waren ja 6 Spiele und die waren alle toll. So, ich habe 3 gewonnen, 3 verloren. So, und das waren wirklich 6 Spiele, die einfach super viel Spaß gemacht haben und wo es einfach total entspannt war und wo ich auch sage, ich würde gegen all diese 6 Leute nochmal spielen. Instant, so gar kein Thema. Also auch diese Erfahrungen gibt es. Auch das sollte man sich irgendwie vor Augen führen, dass ihr jetzt nicht auf ein Turnier fahrt oder auch wenn ihr vor eurem ersten Turnier jetzt steht und das hört, dass ihr euch denkt, oh mein Gott, so das ist Turnier. Das muss nicht sein.
Ich würde euch auch wirklich empfehlen, falls ihr in so einer Situation geratet, und da muss man wirklich sagen, das ist sehr, sehr rar.
Ja.
Also ich habe jetzt in den letzten 4 Jahren keine Ahnung, bestimmt 300 Turnierspiele gemacht oder sowas in die Richtung. 200, 300 Spiele bestimmt. Und das ist ein Bruchteil davon, der in die Richtung geht. Also das ist wirklich ein Extrem. Ich glaube, ich hatte, also die Situation so, dass ich dann aufgegeben habe, hatte ich noch nicht, aber das habe ich mir auch vorgenommen für die Zukunft, dass wenn ich nochmal in so eine Situation komme, dass ich dann für mich auch so einen schnellen Ausweg finde und dann auch einfach aufs Ergebnis scheiße. Quasi so Spiele, wo ich das hätte machen wollen, sind vielleicht 3 oder so, 3 weitere, also so 4 von zwischen 200 und 300 Spielen so. Deswegen, also es kann mal passieren, tut's aber in der Regel nicht. Und die Szene wird jedes Jahr entspannter, gerade in Deutschland. Ja. Und was da aber, glaube ich, der beste Ratschlag ist, falls ihr in so einer Situation kommt, holt einen Judge, weil der Judge ist nicht nur für Regelfragen, sondern auch für zwischenmenschliche Interaktionen zuständig. Und wenn der das nicht lösen kann und nicht entspannen kann, dann gebt einfach auf. Weil der Sieg ist egal am Ende.
Es geht um nichts, ja.
Und ich glaube, da so ein Spiel aufzugeben, es ist die einzige Möglichkeit, um der Person auf der anderen Seite des Tisches mindestens zu versuchen, so einen kleinen Denkzettel zu verpassen. Weil ich glaube, dass, also wenn die Leute so sind, ich glaube, 50% von den Leuten, die so sind, bei denen bringt das Aufgeben auch nichts. Die sind halt so und die wirst du schwierig jetzt ändern können, nur aus deiner Interaktion beim Turnier. Aber die anderen 50% hinterfragen sich dann vielleicht mal. Weil was mir bei dem Warhammer Open und beim Firebug nochmal so bewusster geworden ist, wie viel es mir um die soziale Interaktion geht und wie viel egaler mir das Spielergebnis mit jedem weiteren Jahr wird, dass ich in der Community bin, und wie viel wichtiger mir diese soziale Komponente ist. Das ist so, glaube ich, ein Appell, den man geben kann, dass ich habe eine Person, die ich jetzt nicht öffentlich nenne, aber wo ich sage, wenn ich gegen die spiele und ich merke in der ersten halben Stunde, dass es so wird wie im letzten Spiel gegen diese Person, dann werde ich das aufgeben, weil das, glaube ich, die einzige Möglichkeit ist, ein Zeichen zu setzen, einerseits der Person, der zu zeigen, du bist so ein Feiersohn, dass du deinen Gegner dazu bewegst, aufzugeben, dass er diese soziale Interaktion nicht haben möchte mit dir.
Ja.
So ein Mensch bist du.
Ja.
Ich glaube, das ist einerseits das Zeichen, das du geben kannst, und das ist auch das einzige Zeichen, was du öffentlich setzen kannst, dass auch andere kompetitive Spieler vielleicht dann auf dein Spiel gucken und sich denken, warum ist denn das jetzt ein 75-0? Also warum, also eigentlich müsste es ja ein höheres Ergebnis sein, so, und dass man da dann auch vielleicht merkt, ey, da hat der Gegner von dem einfach aufgegeben. Vielleicht ist da ein Spieler, wo man mal ein Auge drauf haben muss und auch um dem Judge quasi ein bisschen den Judges und den Organisatoren ein Zeichen also zu geben. So, ja.
Ich glaube, das sind wichtige Dinge, die man sagen muss. Erstens, das sind absolute Ausnahmen.
Ja.
Zweitens liegt das auch immer auch ein Stück weit an einem selber. Das heißt, man muss im ersten Moment weiß man nicht, wem man gegenübertritt. Das heißt, man muss im ersten Moment, bevor man auf so einem Event geht, sich Dinge klar machen und sagen, okay, ich gehe jetzt auf das Event, Gewinn macht Spaß. Und es macht immer Spaß, irgendwie auf dem Treppchen zu stehen oder sich irgendwie so für den Moment irgendwie als Sieger zu fühlen. Alles verständlich. Aber wir spielen Warhammer.
Ja.
Es ist ein Spiel, was man zu zweit spielt. Ihr sitzt nicht alleine an der Konsole, so ohne das jetzt irgendwie schlecht zu reden, sondern das ist unser Hobby, das ist unser Spiel. Man steht sich gegenüber und ihr bleibt einfach in Erinnerung. So, ihr bleibt in Erinnerung und ihr dürft das nie vergessen. Es ist halt ein Spiel. Und ich glaube, gerade bei solchen Momenten, wo man irgendwie so aneinander clasht, dann hilft es einfach. Geht gedanklich einen Schritt zurück. Guckt mal drauf und macht euch gerade bewusst, okay, Moment, halt, stopp, was ist das hier gerade? Es ist ein Spiel mit Figuren und Würfeln. Ist es jetzt gerade wert, sich so gegenseitig verbal an die Gurgel zu gehen?
Ja.
Und wenn man merkt, man kommt hier nicht überein, Judge holen, wenn man merkt, es ist eskaliert hier immer weiter, dann holt euch einen Kaffee, holt euch ein leckeres Getränk.
Entfernt euch aus der Situation.
Es sind 3 Stunden Spiel, das darf man nie vergessen. Und wenn 3 Stunden doof sind, so, ich merke auch, das ist so etwas, woran ich an mir selber arbeite und wo ich manchmal dran denke. Es gab zum Beispiel eine Situation bei einem Turnier, da hat jemand irgendwas gemacht und ich habe ihm den Takeback nicht gegönnt. Und es hat mir so leid getan. Es hat mir so leid getan, weil ich mir dachte, was war denn jetzt bei dir gerade los, dass du in dem Moment gesagt hast, ist nicht.
Ja.
Wovor hattest du Angst? Was war jetzt gerade dein Problem? Dann hätte er dich ja halt an der Flanke überrannt. Gewonnen hat er am Ende sowieso. Wieso hast du es in dem Moment so unangenehm so? Nee, ist nicht. Heißt jetzt nicht, dass ihr euch alles gefallen lassen müsst, aber ich habe dann für mich so reflektiert. Und ich glaube, das muss man auch tun. Arbeitet an euch, reflektiert, geht locker an die ganze Sache ran und denkt immer daran, es ist ein Spiel, es ist ein gemeinschaftliches Spiel, Gewinn macht Spaß.
Besonders muss man auch sagen, dass die meisten
Takebacks... Es macht keinen Spaß, ein Arsch zu sein.
Die meisten Takebacks sind sogar durch den Code of Conduct quasi bei GW-Turnier noch abgesichert.
Also, ja.
Weil das war nämlich dann auch bei der Situation war es dann so, dass wenn wir weitergespielt hätten, wäre es so gejudged worden, dass er diesen Takeback bekommen hätte mit dem Terminator.
Ja.
Weil das quasi ein correctable mistake ist. Mhm. Das heißt, solche Takebacks, die dürft ihr eigentlich auch in der Regel eurem Gegner gar nicht verwehren. Ja. Genau, ich hab's an der Stelle halt gemacht, weil er das halt auch so gespielt hat. Aber in der Regel ist es so, dass ihr eigentlich jeden Takeback quasi lassen solltet, der jetzt nicht sowas ist wie, ich gehe jetzt zwei Runden zurück und ändere irgendwas, aber wenn es jetzt gerade recently ist, dann
Und ich bereue das in dem Moment. Ja. Das war halt wirklich so im dritten, vierten Spiel. So, es war so egal. Ich weiß auch gar nicht mehr, was mich geritten hat.
Ja.
Besonders weil auf genau dem Turnier am Anfang habe ich gegen einen Blood Angel Spieler gespielt und da ging es halt wirklich darum, dass er gesagt hat, oh, ich habe mein Secondary vergessen. So shit, das wollte ich eigentlich noch machen. Und es war halt erste Runde und es hat ihm irgendwie 3 Punkte gegeben. Und dann habe ich gesagt, na klar, kriegst du die 3 Punkte. Und ab dem Moment hat man einfach gemerkt, so Entspannung.
Ja.
Und dann war das wirklich ein total entspanntes Spiel. Ey, natürlich kannst du das noch machen. Also, das darf man auch nicht vergessen. Wenn ihr das gebt, dann kommt es in den allermeisten Situationen auch zurück. Und es ist total schade, dass es bei dir nicht geklappt hat. Weil da war es ja auch so, du hast dann zurückgegeben, indem du gesagt hast, naja, wenn du so spielst, dann spiele ich halt auch so und dann sind die Fronten verhärtet.
Das heißt, aber dann ist es wieder so, für ihn war es dann anscheinend nicht okay.
Ja, also genau,
so,
ja.
Für ihn war es völlig okay, das selber zu machen, aber wenn sein Gegner es macht, dann ist das Geschrei
groß. Und deswegen ist so mein Appell an mich und an euch da draußen und an alle, die auf Turniere fahrt, so, man erntet am Ende, was man sieht und locker, entspannt sein, an der Platte macht Freude, so.
Ja.
Und wenn ihr dann halt mal ein Spiel verliert, dann verliert es, das nächste gewinnt man.
Aber wir müssen noch mal kurz zurück zu Maastricht, weil die Fastplay ist, glaube ich, gleich.
Ach so, okay, ja.
Genau, alles in allem, cooles Event. Mhm. Ich werde, wie gesagt, noch mal mit einem Fred drüber quatschen, da kommen noch mal so ein paar Aspekte rein, da reden wir noch mal so ein bisschen koordinierter darüber, auch noch mal, Fred wird noch mal einiges an Kontext auch geben zum kompetitiven Aspekt, so. Stimmung geil, wie ich gerade schon meinte, mir ist dann nochmal bewusst geworden, wie viel wichtiger so das Soziale ist. Also ich habe dann zum Beispiel mit dem einen, mit dem Dan, gegen den ich gespielt habe, so in der letzten Runde dann, als ich dann conceded hatte und eine Zeit hatte, da haben wir uns nochmal getroffen und eine halbe Stunde noch irgendwie so gequatscht. Und das war super interessant, so Perspektiven zu sehen. Generell auch nochmal großer Shoutout an die Team List-Leute, die da waren. Ich habe unter anderem den Tom getroffen, gegen den du
Blood Angels hast. Genau. Das war das, was ich meinte, Blood Angels. Der hat sein Secondary vergessen und ab dem Moment war es einfach ein wunderschönes Spiel.
Ja.
Genau. Weil er mir dann auch ein bisschen Fehler verziehen hat, verziehen oder gesagt, ey, ist kein Problem, mach das.
Ja.
Der war total nice.
Und nochmal liebe Grüße an Tyrelli auch, mit dem habe ich viel abgehangen. Das war eine sehr gute Zeit. Und alle anderen, die ich getroffen habe, natürlich. Und Fred natürlich. Mit Lim, Lim habe ich nach langer Zeit mal wieder gesehen von den Kings of the Hill. Und wir hatten ein super Gespräch. Ja. So, also es war einfach schön, auch auf so einem internationalen Turnier dann trotzdem so viele bekannte Gesichter zu sehen. Oder nochmal so Leute, die man vom Sehen kennt, mit denen nochmal mehr ins Gespräch zu kommen und so. Also das war... ist für mich, glaube ich, der größte Win an dem Turnier oder auch das, was man sich am meisten mitnehmen sollte von den Events.
Ja.
Also, dass du diese soziale Interaktion, das Wiedertreffen, es ist immer ein bisschen auch, hat immer so ein bisschen auch so einen Klassenfahrt Vibe, wenn man so ein bisschen in der Community drin ist und dann so die Leute kennenlernt. Es ist total witzig. So, dann fährst du da nach Maastricht, dann sind da wieder 50 Leute, die man irgendwie kennt. Man fährt nach Berlin, da sind wieder ganz viele Leute, die man kennt und so. Also, das ist schon ein cooler Aspekt einfach von dem Hobby und von dem Turnierspielen.
Ja.
Genau. Und jetzt nochmal ganz schnell zurück zu dem Bistro-Ding.
Genau. Ja, ja.
Ich stand dann da, Donnerstagabend bei diesem Social-Event und war so, wo muss ich denn jetzt hin? Mhm. So, sagt mir irgendwer Hallo, begrüßt mich irgendwer so, stellt mir irgendwer vielleicht jemand vor, weil ich bin null die Person, die so auf Leute zugeht.
Ja.
Und das ist auch für mich eine sehr komfortable Position als Content-Creator, weil man einfach oft dann auf dem Turnier auch schon mal direkt angesprochen wird irgendwie so, weil die Leute einen schon mal irgendwie gesehen haben. Das heißt, meistens komme ich so automatisch ins Gespräch, weil Leute mich irgendwie ansprechen oder ich mich einfach irgendwo dazustelle, weil ich die Leute vom Sehen kenne oder so. Und dann ist man irgendwie so in einem Gespräch drin. Und gerade jetzt bei den deutschen Turnieren, da kenne ich eh auf jedem Turnier irgendwen, mit dem ich mich schon mal unterhalten habe. So. Das heißt, es ist da nie so ein Problem. Aber dann stand ich da halt in Maastricht und war so, na wo, was ist denn jetzt hier los? Also ich gehe jetzt ja nicht so, ich hatte so meine Getränkemarke irgendwie. Ja. Also jetzt hole ich mir irgendwie ein Bier und dann stehe ich da so und keine Ahnung. Dann kam aber zum Glück der Fred, mit dem ich mich abgesprochen hatte, noch vorbei von Breaking Heads. Und wir haben so ein bisschen gequatscht. Und dann wollte ich eigentlich schon aufs Zimmer gehen, weil Fred ist dann nach Hause. Und ich war so, okay, jetzt ist irgendwie, hier machen die auch gleich dann das Bistro zu. Und dann habe ich aber noch den Lim getroffen, habe mich da nochmal dran gehangen. Und dann bin ich irgendwie in der Hotelbar gelandet. Weil dann hat das Bistro zugemacht.
Ja.
Und irgendwer hat so gesagt, ey, wir gehen jetzt noch in die Hotelbar. Und das war nochmal richtig geil, weil da bin ich dann irgendwie bei dem GW-Event-Team gelandet. Und dann saß ich da auf einmal an so einem Tisch mit den ganzen Mitarbeitern von dem Event-Team.
Ja.
Und das war super nice, weil man da, ich habe ganz exotische Leute getroffen. Ich habe den Head Judge von Warhammer Underworlds getroffen. Wo ich so war so, hä? Ich habe generell, glaube ich, noch nie jemanden getroffen, der so aktiv Warhammer Underworlds competitive spielt. Und dann konnte man mal so ein paar Fragen stellen, die so, also so einfach so Leute, mit die man jetzt nicht auf dem Standardturnier halt sieht. Also das war irgendwie auch dann nochmal ganz cool. Da saß ich dann auch noch ganz schön lange und habe irgendwie mit ein paar Leuten gequatscht. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Es gab einen Moment, da saß ich mit dem Event-Team-Manager am Tisch und er hat so ein Kartenspiel mitgebracht und ich habe das Kartenspiel nicht verstanden. Und man konnte irgendwie, du durftest die Reihenfolge nicht verändern und du durftest die Drehung nicht verändern, also ob die auf dem Kopf sind oder nicht. Und ich habe die ganze Zeit nur gefragt, so, hä, es ist doch super einfach zu schummeln. Also das merkt doch keiner, wenn ich jetzt die Reihenfolge verändere. Und ich glaube, das fand er nicht so gut. Und dann sind wir so mitten im Spiel, ist er so weitergezogen mit dem Kartenspiel und hat dann mit anderen Leuten gespielt.
Oh Mann, das ist so unangenehm.
Ja. Aber sonst war es auf jeden Fall cool. Also das hat Spaß gemacht. Warhammer Open war ein cooles Wochenende.
Ich glaube, es klingt sehr ereignisreich. Ich bin auch gespannt, was du dann mit Fred dann nochmal besprechen wirst. Da werde ich auf jeden Fall reinhören. Und ich hoffe dann einfach, wenn es wiederkommt, wollen die das wieder machen?
Ah, genau, ja, ich habe das schon. Hast du die News nicht geguckt oder was?
Na, ich habe die News geguckt, aber ich war jetzt so ein bisschen.
Ach so.
So ein bisschen für die.
Naja, selber schuld, wenn die Leute die News nicht gucken.
Ja, okay.
Ja, guck die News.
Also ich weiß es, aber ich wollte es so ein bisschen anmoderieren, so,
ja, wenn ich wiederkomme. Ich rede jetzt nicht mehr darüber. Ich würde sagen, da können die Leute mal schön die News
gucken. Dann können die schön die News gucken und ich bin das nächste Mal eventuell mit dabei.
Bei den News? Ach so, nee, in Maastricht.
Oder generell, wenn mal so ein Open wieder dabei ist.
Ja.
Ich habe, als du mir geschrieben hattest und erzählt hattest, was gerade so bei dir abgeht, ich hatte einfach Bock, mit dir auf so ein Event zu gehen.
Ja, musst du machen. So. Also auch alleine aus Kanalsicht ist, glaube ich, geil, hinzufahren und ein bisschen in Kontakt zu kommen so mit Leuten. Also da würde ich wirklich sagen, ich meine, das ist jetzt nicht so relevant für die meisten Zuhörer, aber aus Content-Creator-Perspektive ist es eigentlich so ein Must-Visit-Event. Alleine wegen den Leuten, die man da mal treffen kann, denen man mal Fragen stellen kann. So. Also gerade mal auch so wirklich offizielle Judges zu treffen und so. Ich meine, wir haben zwar hier den Lim, der ja auch viel auf Warhammer Open Turnieren schon gejudged hat, der jetzt die letzten, ich glaube, über das letzte Jahr nicht so wahnsinnig aktiv war, aber vorher sehr viel Judging-Expertise mitgebracht hat. Aber da hat man dann auch nochmal so eine breitere Masse wirklich von Leuten, die so, wie gesagt, Warhammer Underworlds judgen oder Killteam judgen, denen mal Fragen über diese Systeme zu stellen, das ist schon cool.
Das eigentlich. Ist schon also so, sehr cool,
Da Perspektiven zu bekommen. Ja, deswegen, wenn ihr Content-Creator seid, fahrt hin. Wenn ihr einfach nur zum Zocken fahren wollt, würde ich auch sagen, einmal müsst ihr das gemacht haben, und um auch für sich zu entscheiden, ob das so ein regelmäßiges Ding ist.
Ja.
Ich glaube, wenn ich jetzt nicht Content Creator wäre, weiß ich nicht, ob ich jetzt so zu jedem hinfahren würde, weil 8 Spiele ist auch viel, so, es ist weniger komfortabel. Also ich sag, wenn ich jetzt privat entscheiden müsste, ich muss mich für ein Turnier entscheiden, Raccoon Rumble oder Warhammer Open, dann fahre ich zum Raccoon Rumble.
Ja.
Weil es ist einfach komfortabler. Du hast das Essen mit dem Preis beim Raccoon Rumble. Du musst dich um nichts kümmern, quasi so drumherum. Mhm. Oder halt auch den Münsterland
Major. Das muss ich schon sagen, es war schon sehr nice, ja.
Sowas, solche Turniere. Da würde ich immer quasi, wenn ich mich entscheiden muss dazwischen, würde ich immer das Münsterland, Raccoon Rumble, Firebug, diese Turniere wählen. Wenn man beides machen kann, dann easy beides. Und halt einmal so als Event auf jeden Fall mal mitnehmen, ja.
Gut, dann machen wir die Schleife drum, weil ich bin auch fertig.
Ja.
Gut.
Alles klar, wir hören uns nächste Woche.
Ja.
Ich weiß gar nicht, eigentlich müssten wir jetzt mal wieder eine Buchbesprechung haben, ne?
Ja.
Schaffen wir das?
Also wir haben ja einmal Nightlords schon angekündigt, dass wir da über Nightlords reden. Und hier, vielen Dank nochmal.
Aber ich freue mich drauf. Erstmal machen wir noch Nightlords, würde ich sagen.
Erstmal, ne? Ja, Nightlords haben wir halt angekündigt, bevor der Schmuck.
Da ist ja in der Mitte so ein.
Ja, ich sehe es auch gerade. Oh,
geil. Hä, hey, das ist Bock. So eine Skizze.
Anscheinend.
Also Lageplan.
Wie geil von der Makropole.
Er sieht aus wie so die KVB-Fahrplan. So ein
bisschen. Ist ja der Hammer. Das ist ja der absolute Hammer. Ich freue mich drauf. Es geht los, aber ich muss es ja auch jetzt nochmal auf Deutsch lesen und du musst dich da einarbeiten und ich glaube, Nightlords wird das nächste.
Bist du mit Linus schon durch?
Fast.
Fast durch, okay. Fast. Dann fahre ich mir das rein nochmal. Also ich kenne es ja schon, aber dann werde ich es nochmal auffrischen und dann gehen wir nächste Woche rein in Nightlords.
Nice. Sehen wir uns dann. Ciao. Tschüss.